Das Jahresthema der katholischen Männerbewegung lautet Friede und Versöhnung. Wir stellen fest, dass dieses Thema aktueller denn je ist.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Reinhard Kasper und ich bin Organisationsreferent der katholischen Männerbewegung KMB in Oberösterreich. Daher freut es mich besonders, dass ich für diesen Podcast einen Mann gewinnen konnte, der sich hauptberuflich für die Erinnerungsarbeit speziell hier in Oberösterreich in Steyr einsetzt und engagiert. Es ist Martin Hagmeier, der Abteilungsleiter im Museum Arbeitswelt in Steyr, mit seinem Forschungsschwerpunkt unter anderem zum Leben der jüdischen Bevölkerung in Steyr. Danke, Herr Hagmeier, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben. Die erste Frage: Was bedeutet Erinnerungsarbeit eigentlich konkret und was passiert hier im Museum Arbeitswelt?
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Vielen Dank für die spannende Frage. Was bedeutet Erinnerungsarbeit? Erinnerungsarbeit kann auf ganz vielfältige Art und Weise passieren. Wir kennen Erinnerungsarbeit natürlich innerhalb der Familien. Wir kennen Erinnerungsarbeit innerhalb von Religionsgemeinschaften. Bei uns konkret im Museum Arbeitswelt ist auch die Erinnerungsarbeit vielfältig. Einerseits betreuen wir den Lern- und Gedenkort Stollen der Erinnerung seit 2013. Das ist eine Ausstellung, wo es also vor allem um das Thema Zwangsarbeit in der NS-Rüstungsindustrie geht und ums KZ Außenlager Steyr-Münichholz. 2013 machen wir dort in dieser Ausstellung vor allem Führungen, Workshop. Das heißt, wir arbeiten konkret mit der jetzigen Generation, mit jüngeren Menschen. Der Großteil der Besucher und Besucherinnen sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Daneben gibt es auch noch ganz andere Formen von Erinnerungsarbeit. Das ist konkret wirklich auch Forschen, Publizieren, Dokumentieren. Das heißt, wir gehen in Archive, wir suchen neue Quellen, wir suchen neue Kontakte, wir suchen neue Objekte, versuchen die einerseits in unsere pädagogischen Programme einzubauen, wenn sie interessant sind, oder bringen in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen neue Publikationen heraus, die man dann tatsächlich auch nachlesen kann und sich kaufen kann. Zusätzlich sind wir ein Museum, das auch ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen anbietet. Das heißt, gerade in unseren Veranstaltungs- und Räumlichkeiten haben wir zum Thema Erinnerungsarbeit aktuelle Buchpräsentationen, Zeitzeugengespräche, Diskussionsrunden, wo man Erinnerungsarbeit aus unterschiedlichsten Kapiteln anschaut. Die letzten zwei Jahre durften wir zum Beispiel Zeitzeugengespräche mit Jack Hirsch machen, der Ihnen vielleicht was sagt, der über die Geschichte seines Vaters gesprochen hat, der den Todesmarsch aus Mauthausen zweimal überlebt hat und von einer Familie aus Enns auch versteckt wurde.
Wie sind Sie persönlich zur Erinnerungsarbeit gekommen? Was war Ihr Zugang zu dieser Thematik, zu diesem Thema?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Wie kommt man eigentlich zu dieser Thematik? Das liegt ja nicht so auf der Hand. Einerseits, ich bin schon aus der Region. Das heißt, ich bin sehr stark mit der Region Steyr, Oberösterreich auch verwurzelt, kenne natürlich viele Familiengeschichten direkt noch von Erzählungen der Großeltern, die ich versucht habe, dann mit der großen Geschichte in Verbindung zu bringen. Und richtig gestartet und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, war mit 18 Jahren, wo man ja als junger Mann in Österreich prinzipiell zum Bundesheer muss. Ich habe mich entschieden, die Zeit anderweitig zu verbringen und ich habe mich für den Gedenkdienst entschieden und 14 Monate an einer NS-Euthanasie-Gedenkstätte in Deutschland den sogenannten Gedenkdienst geleistet und seitdem hat mir das Thema Erinnerung, Arbeit mit Angehörigen, was hat Geschichte mit uns zu tun, eigentlich nicht mehr losgelassen. Und über meine Arbeit am Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim während und nach dem Studium bin ich dann hier nach Steyr zum Stollen der Erinnerung und zum Museum Arbeitswelt gekommen.
Ja, warum ist gerade Steyr so ein besonderer Ort, wenn es um Gedenken geht? Auch vielleicht jetzt schon der Schritt zur nächsten Schwerpunktsetzung, jüdisches Gedenken.
Ja, in Steyr verdichten sich mehrere Sachen. Man nennt es auch so einen kleinen Mikrokosmos, der ein bisschen prototypisch für größere Ereignisse steht. Wir haben einerseits Steyr als sehr, sehr alte Stadt. In Steyr hat es eine große Rüstungsindustrie gegeben. Aufgrund von dieser Rüstungsindustrie entsteht oder wird eingerichtet ein KZ-Außenlager von Steyr-Münichholz. Das heißt, wir haben die gesamte KZ-Außenlager-Mauthausen-Thematik. Aber eben auch die zweite oberösterreichische jüdische Gemeinde nach Linz. Und eine sehr, sehr große Besonderheit haben wir hier. Steyr ist die einzige Synagoge Oberösterreichs und eine von ganz, ganz wenigen Österreichs, die 1938 nicht zerstört werden. Und die tatsächlich, wo nach dem Krieg noch kurz die Synagoge wieder eingerichtet wird.
Warum konnte die Synagoge in Steyr dieses Novemberpogrom überstehen?
Ja, der Grund ist jetzt nicht, dass man besonders in Steyr besonders nett gewesen wäre oder besonders offen gegenüber der jüdischen Gemeinde. Der Grund ist ein ganz profaner. Die jüdische Gemeinde in Steyr wird tatsächlich sehr rasch auch aufgelöst, wird mit der jüdischen Gemeinde von Linz zusammengelegt. Das passiert schon im Frühsommer 1938, ein paar Wochen, Monate nach dem sogenannten Anschluss. Und damit wird die Synagoge ausgeräumt und wird dann ab Herbst 1938 in ein Fahrradgeschäft umgewandelt. Das heißt, in einigen Räumlichkeiten ist ein Fahrradgeschäft und im ersten Stock zieht dann auch eine Magistratsabteilung der Stadt Steyr in der NS-Zeit ein. Das heißt, zum Zeitpunkt der Novemberpogrome 1938 ist das Gebäude der ehemaligen Synagoge keine Synagoge mehr, sondern ein Geschäft, das gerade eingerichtet wird. Und dadurch steht zumindest das Gebäude noch im Original, weil es nicht zerstört wird, nicht verwüstet wird, auch wenn es keine Synagoge an sich mehr ist.
Ja, da die nächste Frage. Wie ist diese Synagoge in Steyr baulich oder baugeschichtlich einzuordnen jetzt?
Ja, das ist ganz, ganz spannend, weil tatsächlich die Synagoge ist nicht als Synagoge per se jetzt errichtet worden, wie es wir aus vielen österreichischen Städten und Gemeinden noch kennen. Das heißt, die Synagoge hat auch hier eine Vorgeschichte und war ursprünglich ein Restaurant. 1892 gründet sich die jüdische Kultusgemeinde Steyr, braucht dann größere Gebetsräumlichkeiten, eine eigene Synagoge, kauft dieses Restaurant, baut es um und richtet in diesem Restaurant ab 1894 die Synagoge ein. Das heißt tatsächlich, von außen war es nur für sehr wenige Menschen als Synagoge erkennbar und sichtbar, weil es nicht als Synagoge per se errichtet wurde.
Sehr spannend. Wie soll diese Synagoge in Steyr zukünftig genutzt werden? Welche säkuläre Nutzung ist jetzt angedacht?
Genau, also wir arbeiten gerade an dem Projekt, das wir mit dem Arbeitstitel Lernort Synagoge bezeichnen. Wir möchten an diesem Ort, weil es ein originaler Ort ist, ein authentischer Ort für die jüdische Gemeinde, einen Lernort einrichten. Die Synagoge, das Gebäude der ehemaligen Synagoge wird tatsächlich noch nachgenutzt. Im ersten Stock befindet sich noch die Schülerhilfe, das heißt das Nachhilfeinstitut. Es gibt eine Trafik in einem weiteren Gebäudeteil, aber das Erdgeschoss steht aktuell leer und wir arbeiten da ganz eng mit dem Mauthausen-Komitee Steyr zusammen, auch übrigens beim Stollen der Erinnerung und anderen Erinnerungsprojekten, dass wir dieses Erdgeschoss zu diesem Lernort umwandeln. Das heißt, das Erdgeschoss ist aktuell angemietet über das Mauthausen-Komitee und Mauthausen-Komitee und Museum Arbeitswelt. Wir richten gemeinsam eine Ausstellung ein, die laut Plan in einem Jahr, das heißt im Herbst 2026, als Lernumgebung eröffnet werden soll.
Gibt es Beziehungen zur jüdischen Gemeinde in Linz?
Ja, auf jeden Fall. Die jüdische Gemeinde in Linz ist da ganz, ganz wichtig, auch für die Geschichte, weil die Rechtsnachfolger der jüdischen Kultusgemeinde Steyr sind. Das heißt, die haben uns zum Beispiel Zugang zu den Unterlagen, zu den Archivmaterialien gewährt, die jetzt quasi in ihrem Archiv sind. Und der Vorsitzende unseres Mauthausen-Komitees ist auch im Austausch mit der israelitischen Kultusgemeinde Linz, wo wir dann jetzt auch die ersten Konzepte, die wir vom Lernort haben, auch mal präsentieren und abklopfen lassen wollen, weil es natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass es jetzt nicht nur rein historisch betrachtet wird, sondern auch gegenwärtiges jüdisches Leben mit einbezieht.
Ja, wie sehen Sie die jüdisch-christliche Beziehung heute? Gibt es da sozusagen viele Verknüpfungen oder ist das sozusagen sind zwei getrennte Paar Schuhe?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme tatsächlich aus einer Generation, wo ich das immer sehr verbunden gesehen habe und wo es auch mir immer sehr verbunden vermittelt worden ist, sowohl in Religionsunterricht in der Schule, auch von der Pfarre selbst, so die Bedeutung der gemeinsamen jüdischen, christlichen Wurzeln. Und ich kenne das eigentlich tatsächlich auch nur sehr verbunden, dass zum Beispiel bei den Gedenkfeierlichkeiten hier in Steyr an die Reichspogromnacht oder bei der Befreiung sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche immer sehr, sehr präsent sind. Das heißt, so wie ich sie immer kennengelernt habe, wurde mir immer eher das Gemeinsame anstatt das Trennende präsentiert.
Anderes Thema, welche Geschichten, Schicksale berühren Sie bei Ihrer Forschung besonders?
Ja, natürlich, da gibt es ganz, ganz viele persönliche Geschichten. Steyr war eine kleine jüdische Gemeinde mit mehreren ganz unterschiedlichen Familien, die gelebt haben, die ganz unterschiedliche Berufe gehabt haben. Einige Familiengeschichten kennen wir sehr, sehr gut, wo es viele Dokumente gibt, und besonders berührend sind zum Beispiel die Geschichten, wenn Familien zerrissen wurden. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Geschichte der Familie Oprimny, die aus mehreren Kindern und den Eltern besteht, und drei der älteren Kindern gelingt gerade noch 38, 39 die rettende Flucht ins Ausland. Aber Vater, Mutter bleiben mit den jüngeren Kindern zurück, schaffen die Flucht nicht mehr ins Ausland und können noch Briefkontakt entweder mit den Kindern oder mit Freunden in Steyr halten, nachdem sie nach Wien übersiedeln. Man merkt, wenn man die Briefe liest, wie verzweifelt da auch die Mutter wird, wie sie versucht, die Kinder, die damals im 2, 3 bzw. 5, 6 Jahre alt sind, zu beruhigen, für sie einen Alltag zu machen. Aber auch der Vater wird von ihnen getrennt und auch einfach kaum mehr Chance sieht auf eine Auswanderung, auf eine Flucht, und wie wichtig für sie es da gerade nur ist, dass es nur Menschen gibt, die trotz der NS-Zeit mit ihnen Briefkontakt halten, mit ihnen freundlich sind und ihnen zum Beispiel auch aus Steyr noch, wie sie es nennt, Lebensmittel zum Beispiel schickt, wo gerade Juden und Jüdinnen dann immer weniger Zugang gehabt haben über die Lebensmittelkarten zur Versorgung. Natürlich weiß man, wie die Geschichte rausgeht, wie dann zum Beispiel Margarete Oprimny 1942 dann mit ihren Kindern, wovon die jüngste gerade mal 3 Jahre alt war, deportiert und dann ermordet werden.
Nachdem es in Steyr keine jüdische Gemeinde mehr gibt, wo kommen Informationen her, wo bekommen Sie Ihre Ansprechpersonen, um jetzt aktuell forschen zu können?
Ein wichtiger Punkt sind natürlich hier die ganz unterschiedlichen Archive, die offiziellen Stellen. Wir forschen jetzt zum Beispiel im Oberösterreichischen Landesarchiv, wir forschen im Stadtarchiv Steyr, die zum Glück alle sehr zugänglich sind und auch die Archivalien öffnen, wie eben auch zum Beispiel von der israelitischen Kultusgemeinde Linz. Das ist eher so eher mal auf regionaler Ebene. Die zweite große Quelle sind natürlich die Nachfahren. Das heißt, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sind immer wieder entweder Selbstvertriebene und dann später die Kinder, Enkelkinder nach Steyr gekommen, wollten sich die Orte ansehen, wo die Familie herstammte, und die haben oft dann Geschichten im Gepäck mitgehabt, also entweder mündlich erzählte oder wirklich Objekte oder Briefe, und da können wir auf lange Kontakte zurückgreifen, die einerseits das Matrausenkomitee, aber auch schon die Stolpersteine-Initiative Steyr in den letzten Jahren aufgetan haben, und durch die neueren Forschungen gerade zur jüdischen Gemeinde nach 1945 sind jetzt noch einige neue Kontakte entstanden. Das heißt, da tut sich gerade recht viel, das sind die Familien einfach sehr, sehr wichtig.
Wie gehen Sie selber mit dem Spannungsfeld um zwischen wissenschaftlicher Distanz und emotionaler Betroffenheit?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Das betrifft, glaube ich, jeden, der in der Gedenkstättenerinnerungsarbeit arbeitet. Ich sage es immer für mich so, man entwickelt mit einer gewissen Zeit eine professionelle Distanz. Man lässt die Geschichten an sich herankommen, muss aber immer quasi schauen, wo baut man selbst einen gewissen Schutz auf. Für mich ist der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen immer ganz, ganz wichtig, wo man die Geschichten teilen kann, wo man mit ihnen reden kann. Das hilft auch mit dem Umgang. Es ist aber trotzdem ganz wichtig, dass man auf sich selbst schauen muss und auch nicht zu stark abstumpft gegenüber diesen Geschichten, dass man Emotionen auch zulässt an der Stelle. Es ist, wie Sie hören, ein Spannungsbogen, der manchmal besser und manchmal weniger gut gelingt.
Welche Tendenzen erleben Sie nach dem 7. Oktober 2023? Wir werden noch am Ende des Interviews noch dazukommen. Heute ist jener Tag, wo die Geiseln, die noch Lebenden, ausgetauscht worden sind.
Ganz, ganz schwierig. Also der 7. Oktober 2023 hat für ganz viele Menschen unglaublich viel auch verändert und wir kriegen das natürlich auch bei uns in der Arbeit auch mit. Das kommt von den Jugendlichen, es kommt in den Workshops, spannenderweise sogar auch oft, wenn das nicht mal das Hauptthema oder nicht mal ein Randthema ist, es wird quasi thematisiert. So, wir merken einfach unglaublich viele Fragen zu der Thematik, wo wir auch ganz oft sagen müssen, wir sind nicht die Experten, ich bin kein Nahostkonfliktexperte, ich habe mir einiges angelesen, habe mir einiges versucht zu recherchieren, aber ich spreche nicht als Nahostkonfliktexperte, wie es leider einige machen, die glauben, sie könnten das mit, die Gruppe müsste es so tun und alles wäre gut machen. Und wir merken einfach auch tatsächlich, dass ganz viel wieder an, wie sage ich es am besten, ja, Feindbildern hochgekommen sind, Verallgemeinerungen, wo wir eigentlich gehofft haben, wir wären so ein Stück weiter. Und immer wenn es so kommt, im Sinn so eine Gruppe ist so oder die Gruppe ist so, dann ist es etwas, wo wir extrem hellhörig werden und gegen das wir arbeiten müssen. Immer wenn jemand sagt, alle Israelis sind so oder alle Palästinenser ist so, dann wird es für mich extrem schwierig oder spätestens da. Und dann ist es unsere Aufgabe, diese Grautöne versuchen irgendwie darzustellen und auch irgendwann einmal Stopp zu sagen, wann es in Reich von Antisemitismus oder Anti-Islamismus geht.
Was kann die katholische Kirche gegen diesen Anti-Judaismus in ihren eigenen Reihen unternehmen?
Also da glaube ich, das, was sie vielfach gemacht haben, diese Offenheit, habe ich immer sehr, sehr gut auch empfunden, diese Austauschmöglichkeiten. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie unser Pfarrer und Religionslehrer immer auch von diesen Reisen auch nach Bethlehem auch erzählt hat und aus eigener Perspektive auch berichtet hat. Was sieht er dort vor Ort? Was kriegt er mit auch in Israel? Was kriegt er mit auch in Bethlehem? Ich glaube, überall dort, wo man selbst für einen Austausch sorgen kann, ist etwas, was man gewinnen kann. Ich glaube, wir können jetzt nicht von heute auf morgen alle Probleme der Welt von einem Punkt auf den anderen lösen, so realistisch müssen wir auch sein. Aber wo man in den Gemeinden etwas positiv bewirken kann, vielleicht auch konkret Emotionen abfangen mit Spenden sammeln, wenn man das möchte, wenn man das machen kann oder sowas, das könnte schon auf kleiner Ebene was Gutes machen.
Jetzt noch einmal zur Geschichtsvermittlung. Wie lässt sich Geschichte so vermitteln, dass sie Menschen heute noch wirklich berührt und betrifft?
Das ist immer eine gute Frage. Was hat das mit mir zu tun? Das ist eine berühmte Frage, die uns in der Erinnerungsarbeit immer ständig umtreibt. Wir versuchen immer Geschichte nicht nur als Geschichte abgeschlossen zu begreifen, sondern immer versuchen einerseits einen Beginn zur Gegenwart herzustellen und auch eine Verbindung zu den Personen, denen wir Geschichte vermitteln. Das heißt jetzt quasi, gerade wenn wir über den SZ reden, Juden und Jüdinnen nicht als Opfer darzustellen, sondern auch vor allem hervorzuheben quasi, es geht um die Geschichten von Menschen, es geht um Geschichten von Müttern, von Vätern, von Kindern, es geht um Hoffnungen, es geht um Träume, wo es Verbindungen gibt, quasi auch zu dem Jetzt von Kindern und Jugendlichen. Zum Beispiel auch den Wunsch nach Frieden, den Wunsch nach Sicherheit, sein Leben so selbstbestimmt zu wollen, wie man das möchte. Und das sind Punkte, die wir im Lernort-Synagoge stark vermitteln wollen.
Ja, Erinnerungsarbeit klingt ja oft rückwärtsgewandt. Was kann sie für die Zukunft leisten?
Wir wollen ja nicht nur quasi in der Vergangenheit bleiben, weil dann hätte ein Museum nur einen halben Zweck, wie ich es immer sage. Wir wollen ja den Menschen Werkzeuge, Orientierung für die Zukunft mitbringen. Sie kennen vielleicht diesen schönen Spruch diesen nachdenklich machenden Spruch vom Holocaust Museum in Washington. This museum is not an answer, it is a question. Für mich ist ein Museum oder ein Museumsbesuch dann gut, wenn Besucher und Besucherinnen mit mehr Fragen rausgehen, als sie reingekommen sind, wenn sie Sachen beginnen nachzudenken, aus anderen Blickwinkeln zu sehen, vielleicht auch sich zu öffnen, gerade wenn es um so verfahrene Blickwinkel im Israel-Palästina-Konflikt auch geht, gerade wenn es um Vorteile geht, wenn man da was hinterfragen kann, sicherlich. Kann man nicht mit einem Besuch von 2 Stunden mit einem Workshop alles auf einmal gut machen, aber wenn man zumindest Fragen mitgeben kann, anregen kann, ist schon viel gewonnen und geschehen und auch das ist ein wichtiger Baustein in der Erinnerungsarbeit.
Ja, da war genau diese Frage, was Sie sich wünschen, wenn Besucher und Besucherinnen einmal einen Rundgang durch ihre Räumlichkeiten, aber auch in die zukünftige Synagoge einmal machen können. Was wünschen Sie sich, dass die Menschen mitnehmen?
Offenheit, das wäre immer ganz, ganz wichtig. Offenheit gegenüber Menschen, die anders sind. Offenheit gegenüber Menschen, die man vielleicht Vorteile hat, die man immer nur unter einem Blickwinkel sieht. Offenheit versuchen, Menschen auch persönlich zu treffen, immer auch das Verbindende zu finden. Und wenn ich jetzt zum Abschluss ein bisschen hochtrabend werden dürfte, irgendwas zu finden, auch wenn man jetzt nicht Weltfrieden von heute auf morgen herstellen kann, aber wo kann ich in meiner Umgebung was bewirken? Wo kann ich am Ende des Tages die Welt ein Stückchen besser verlassen, als ich sie in der Früh betreten habe? Was sind so meine Handlungsspielräume in meiner direkten Umgebung? Was ist das, was ich persönlich machen kann?
Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Welche Rolle spielt Bildung besonders bei jungen Menschen in ihrer Arbeit?
Ist ja essentiell. Wir verstehen uns als Bildungsort, wir sind ein Bildungsort. Der Großteil aller Besucher und Besucherinnen sind junge Menschen unterschiedlichsten Alters. Im Museum starten wir mit Volksschulprogrammen, im Stollen der Innung natürlich erst ab 14. Aber da ist einfach dieses Bildung, dieses Nachdenken machen im Vordergrund. Und auch jetzt, wenn wir in die Lernumgebung denken, die wir planen, soll das nicht eine Ausstellung sein, die sich jetzt rein an ein akademisches Publikum richtet, wo ich 2 Doktortitel brauche, um sie zu verstehen, sondern die auch zu jemandem offen steht, der 14, 15 ist und eine Mittelschule bei uns gerade in Österreich besucht.
Ja, sehr spannend. Noch eine letzte Frage. Sie kommen gerade aus den USA. Welche Stimmung bezüglich Erinnerungsarbeit nehmen Sie wahr? Noch einmal der Hintergrund. Heute ist der 13. Oktober und vormittags fand die Übergabe der noch lebenden Hamas-Geiseln statt.
In den USA habe ich eine besondere Erfahrung gemacht, die mich auch sehr überrascht hat die sich einfach bei allen Begegnungen durchgeschlagen hat. Ich konnte Nachfahren treffen von Juden und Jüdinnen, die in Oberösterreich vor 38 gelebt haben und auch teilweise Nachfahren von jüdischen Menschen, die nach 45 in sogenannten Displaced Persons Camp in Steyr, Linz, Braunau, Binder-Michel-Weg, Stadt-Ebelsberg gewohnt haben. Und eine Sache, die sich überall durchgezogen hat, war die riesengroße Sorge, wie geht die Entwicklung in den USA weiter? So auch ein bisschen die riesengroße Sorge, viele der ihren Vorfahren sind in die USA gegangen, weil sie sich dort sicher gefühlt haben in einer Demokratie, wo Minderheitenrechte und Freiheit sehr hoch auch angesehen werden. Und viele sehen die Entwicklung sehr problematisch und fragen sich auch quasi, wo hat die Erinnerungsarbeit in den USA nicht funktioniert? Das war tatsächlich ein Hauptthema, das es immer wieder durchkommen ist. Und viele Menschen in den USA, mit denen ich reden konnte, bemühen sich jetzt sehr stark darum, die Staatsbürgerschaften, Pässe, ihr Vorfahren wieder zu kriegen, zum Beispiel jetzt wieder den Pass zu bekommen von Polen oder von Österreich oder von Deutschland, einfach auch aus der Erfahrungsgeschichte der Familie einen Plan B zu haben für den Fall, dass irgendwas in den USA noch schlimmer werden würde und sie zumindest ihren Kindern die Ausreise nach Europa ermöglichen wollen. Das war für mich ganz spannend.
Vielen Dank, Herr Hagmeier, für dieses spannende Gespräch und den Einsatz zum Erinnern, speziell hier in Oberösterreich in Steyr.
Ja, ich danke für die Einladung und danke für die interessanten Fragen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Podcast zur Erinnerungsarbeit. Dieses Mal mit dem Abteilungsleiter Martin Hagmeier vom Museum Arbeitswelt in Steyr. Ich hoffe, Sie hören auch zukünftig rein in den Podcast der katholischen Männerbewegung unter Was man bewegt. Ihr Reinhard Kaspar.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.